Heute fangen wir an mit einem Fall aus dem prallen Berufsleben. Eines Tages steht Rebecca Müller vor ihrem Chef und sagt: Chef, ich kündige. Der verdutzte Vorgesetzte fällt aus allen Wolken, kann es gar nicht glauben und hält das Ganze für einen schlechten Gag. Nein, ich fühle mich hier nicht mehr wohl und glaube nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird, sagt die Ingenieurin. Aber Rebecca Müller verdient doch anständig und dem Unternehmen geht es doch gut, denkt der Chef und denkt sich darüber hinaus, dass die Gute doch dankbar sein sollte für das, was sie da hat. Warum kündigen Mitarbeitende wie Rebecca Müller? Das Düsseldorfer Startup People Rebellion stellt nicht nur die Frage, warum das so ist, es gibt auch Antworten darauf. Und das nicht anhand von Vermutungen, sondern mit einem datengestützten Verfahren, das die Gründer Daniela Endres und Michael Röhr Fluktuationsforensik nennen. Dieses System soll nicht nur Arbeitgebern helfen, Kündigungen zu vermeiden, sondern auch Beschäftigten in einem Klima zu arbeiten, in dem sich etwa auch die von mir geschaffene Rebecca Müller wohlfühlen könnte. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Ihr hört die Stimme von Wolfgang Schmitz. Und gleich hört ihr auch die Stimmen von Daniela und Michael, die ich hiermit herzlich willkommen heiße.
Herzlich willkommen und auch von meiner Seite an die Zuhörerschaft und danke, Wolfgang, dass wir bei dir sein dürfen.
Genau.
Schön, das freut mich. Jetzt ist es so, dass Berater, die Unternehmen in Sachen Personalfragen unterstützen und beraten, dass die ja eigentlich zuhauf gibt. Was macht ihr da anders und was ist Fluktuationsforensik? Das ist eine Frage, die sich sicherlich alle Hörende jetzt eben gestellt haben. Ich überlasse euch die Wahl der Stimme.
Okay. Fluktuationsforensik ist die datengestützte Analyse der Gründe, warum Kolleginnen und Kollegen wie zum Beispiel die Rebecca Müller gehen. Am Ende des Tages optimieren Firmen unheimlich viel ihre Produktion. Sie messen Ausschuss, sie optimieren die Prozesse, tracken jede Maschinenstunde. Aber wenn dann Rebecca Müller nach 15 Jahren kündigt, sagt man, ups, schade, jetzt müssen wir eine neue suchen, neue Rebecca suchen. Aber was das kostet im Vergleich zu Produktion, da wird jeder Ausschuss gemessen und da weiß ich, aha, kostet mich so viel. Aber bei Kündigungen, die wenigsten Unternehmen haben das auf dem Schirm, was man da an Tausenden, Zigtausenden verliert. Und das geht leicht in die sechsstelligen Zahlen. Und oft werden dann halt nur die Rekrutierungskosten, also das, was über dem Eisberg ist, gesehen, die offensichtlichen Kosten. Aber so Themen wie Produktionsausfall, Kunden sind unzufrieden, das wird nicht gesehen und auch nicht monetär bewertet. Und das unterscheidet uns von anderen Unternehmen, dass wir wirklich, ich sag mal, ingenieursmäßig drangehen und diese Kennzahlen, diese KPIs, diese Kosten ermitteln, auch die unter der Wasseroberfläche sind und dann entsprechend an die Kündigung von Rebecca, klingt uncharmant, aber ein Preistag dranhängen und Unternehmen klar machen, das kostet dich so und so viel, diese Stelle neu zu besetzen.
Ja, Michael, du bist Ingenieur. Da stellt sich doch die Frage, warum hast du keinen anständigen Ingenieurjob übernommen, sondern hast dich People Rebellion angenommen?
Ich hoffe mal, dass ich das, was ich mache, dass das nicht unanständig ist. Aber wie bin ich dazu gekommen? Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich selber als Ingenieur habe auch in der Schwerindustrie gearbeitet, in der Instandhaltung. Ja? Ich hatte es im unserem Podcast ja schon mal erwähnt, als Instandhalter, da baust du überall an die Motoren Sensoren dran und guckst, wann die Welle unrund läuft und weißt dann, aha, Predictive Maintenance, in 3 Monaten muss ich ein Wartungsfenster haben, weil das Lager kaputt geht. Und ich bin recht früh dann in Führungspositionen gekommen und habe dann immer wieder überlegt, Mensch, warum gehen wir mit Menschen eigentlich anders um? Warum haben wir für Maschinen Frühwarnsysteme, damit die Produktion läuft, Aber bei Mitarbeitenden wie Rebecca Müller sind wir völlig überrascht, wenn die auf einmal kündigt. Ja? Mitarbeiter kündigen, aber sie kündigen das vorher an. Und das war, wo Daniela und ich uns zusammengetan haben und haben gesagt, bringen wir doch HR und Ingenieurskunst zusammen und bauen ein neues Produkt, was wirklich einzigartig ist, und gehen damit an den Markt. Und so ist People Rebellion entstanden.
Genau, weil das, was Michael gerade erwähnt, ist die Fluktuationsforensik. Weil das ist so ein bisschen die Analogie ja wirklich zum Tatort, Primetime am Sonntagabend, weil was passiert, ne? In der Forensik, ne? Jemand ist nicht mehr da, der Täter ist weg, aber es gibt Spuren. Und so ist es auch bei uns mit der Fluktuationsforensik, weil der Mitarbeiter ist nicht mehr da, aber es gibt Spuren und die analysieren wir und nutzen sie, um Kündigungen in der Zukunft vorhersagbar zu machen. Im Grunde die Ölwarnleuchte für die Wechselbereitschaft der Mitarbeiter, damit dann wirklich das Unternehmen frühzeitig reingehen kann, um die Mitarbeiterbindung entsprechend zu boostern und aufzubauen. Und das machen wir nicht mit der Kristallkugel, ne? Das ist jetzt nicht, wir sitzen davor, lesen Kaffeesatz und schauen, wer geht als nächstes, sondern es ist wirklich eine knallharte Datenanalyse. Und so der Prozess bei uns, der schaut so aus, dass wir im ersten Moment wirklich knallhart analysieren, Zahlen, Daten, Fakten, ganz unromantische Betriebswirtschaft. Wo gibt es die Kündigung? Welche Muster gibt es? Welche zeitlichen Zusammenhänge? Wie haben sich die Zahlen insgesamt im Unternehmen?
Also ihr fokussiert euch auf das betroffene Unternehmen.
Ja.
Okay. Hm.
Ne, also wirklich, und gehen da wirklich reingucken, wie haben sich Krankenstände entwickelt, wie hat sich Beschwerdequoten entwickelt, wie war die Innovationsbereitschaft. Viele, viele Faktoren, die da zusammengerechnet werden und identifizieren dann sehr schnell, das sind die Treiber der Fluktuation bei euch im Unternehmen. Weil, wenn ich jetzt sage, 30% über das ganze Unternehmen, habe ich vielleicht in anderen Bereichen eine höhere Fluktuation als in anderen. Und wir schauen auch ganz gezielt drauf auf die Fluktuation, wo die Mitarbeiterkündigungen sagen, ich möchte nicht mehr. Und analysieren dann quantitativ und qualitativ, was sind die Treiber dieser Wechselbereitschaft? Was treibt die Leute weg? Und damit bauen wir dann die gezielte Strategie zur Bindung auf, Quick-Wins und Langfristmaßnahmen. Und dann im nächsten Schritt unser Bindungsbarometer, also sprich die Ölwarnlampe für Mitarbeiter, der Wartungsplan, damit ich da wirklich immer wieder monitore, wie ist die Situation dort? Wo ist eine Unruhe? Wo kann es zu Kündigungen kommen? Damit ich nicht erst im Nachhinein das Gespräch mit Rebecca habe im Exit-Interview, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, sondern präventiv einsteigen kann, um wirklich eine stabile Mannschaft bei mir im Unternehmen zu haben.
Und zusätzlich, dadurch, dass wir ja die Kosten ermitteln, was kostet eine Kündigung, können wir ganz genau, und was sind die Gründe, die jetzt letztendlich zu einer Kündigung führen, können wir Mitarbeiterbindungsmaßnahmen entsprechend zielgerichtet machen und auch mit einem ROI versehen. Das heißt, wir können dem Unternehmen sagen, der Obstkorb für alle oder der Kicker im Foyer ist nett, bringt dich aber in keinster Weise weiter, streich diese Benefits, mach lieber das und das und das. Aufgrund der Datenlage gehen wir davon aus, dass du x weniger Kündigungen hast, sparst du das, investier das, ROI ist so und so. Das ist unsere Vorgehensweise.
Und damit identifizieren wir wirklich für unsere Kunden sehr, sehr große Einsparpotenziale im sechsstelligen Bereich pro Jahr. Also bei einem der Kundenmandate fast 500.000 jährliches Einsparpotenzial. Und das ist natürlich eine Riesensumme. Und dann natürlich auch zu sagen, du hast die Mitarbeiter da, du sparst die Kündigungen, du hast die Fachkräfte, du hast Kundenzufriedenheit, du hast Innovationsfähigkeit. Das ist einfach ein immens großer Faktor.
Aber ihr geht doch auch an das Verhältnis von Arbeitgebendem zu Arbeitnehmern ran. Also ihr guckt doch genau hin, was läuft da schief. Ihr guckt doch nicht erst hin, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Beides, Wolfgang. Also der eine Punkt ist, wann kriegen wir das Mandat, wann kommen wir im Normalfall in die Unternehmen rein? Und die meisten kommen dann zu uns, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, weil sie sagen, wir hatten in den letzten Jahren eine massiv hohe Fluktuation. Wir haben einen großen Teil der Mitarbeiterbelegschaft verloren und wir finden händeringend keine neuen, ne? Weil brauchen wir jetzt nicht wirklich immer so. Uns allen ist bewusst, wir haben den demografischen Wandel, wir haben viel zu wenig Absolventen, gerade in den Ingenieursberufen. Die Zahlen sind so dramatisch rückgängig. Wir werden diese Lücke nicht füllen können. Und das ist so die Initialzündung. Ne? Wann guckt man denn dahin? Und das eine ist, wir ermitteln erst einmal die Vollkosten, um dem Unternehmer auch zu zeigen, das verlierst du durch die Kündigung. Deshalb ist die Bindung der Mitarbeiter essentiell notwendig. Aber um diese Bindung aufzubauen, da gehen wir dann wirklich ran und schauen, was sind die Themen, die Gründe, die die Leute vom Unternehmen wegtreibt? Was hat die Rebecca Müller in dem Falle unzufrieden gemacht? Was sind die Frustrationsfaktoren bei ihr? Um daraus hin dann wirklich Strategien zu entwickeln für das Unternehmen, damit es in Zukunft nicht mehr dazu kommt, sondern dass die Mitarbeiter bleiben. Und da bedienen wir uns wirklich auch dem Ingenieurssprech auch, ne? Michael ist ja Ingenieur, dass wir im Grunde die Predictive Maintenance, die vorausschauende Instandhaltung, in Personalthemen bringen. Weil was machst du als Ingenieur, als Werksleiter mit deinem Maschinenpark? Du hast Wartungsintervalle. Du hast klare Zahlen und weißt, wenn die Welle in der Maschine nicht sauber läuft, ist es sehr wahrscheinlich, dass in ein paar Wochen ein Stillstand sein wird. Also repariere ich jetzt. Bei Mitarbeitern passiert das nicht. Die sind da, die werden eingearbeitet, die laufen. Es werden eine Menge Daten im Personalbereich erhoben, Klammer auf, oft nicht die richtigen, oder sie werden nicht richtig kombiniert und ausgelesen, um damit auch Warnsignale zu haben, um zu sehen, da ist eine Unzufriedenheit, da kann es zu Frustrationen kommen, das kann zu einer Kündigung kommen, um da wirklich gegenzusteuern. Und wir machen beides. Zahlen, Daten, Fakten, Michaels Bericht und ich als Psychologin dann die Entwicklung von Strategien zur Mitarbeiterbindung, um wirklich, ich sag's mal, so eine Win-Win-Situation für beide zu haben. Mitarbeiter, die sich wohlfühlen im Unternehmen, die dadurch eine hohe Performance einfach zeigen und einen hohen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beitragen. Und die Unternehmen, die wirklich die Mitarbeiter nicht verlieren, weil sie wirklich Strategien haben, die ziehen und die sehr viel preiswerter sind in der Implementierung als neu zu rekrutieren.
Wie seht ihr denn momentan die Unternehmenslandschaft? Sind das Unternehmen, die ihr gerade betreut, vor allen Dingen auch technisch getriebene Unternehmen oder ist das die große Bandbreite der Unternehmenslandschaft hier in Deutschland?
Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Wir haben natürlich sehr viele technische Unternehmen, weil die ehrlicherweise ein Riesenproblem haben, wenn Mitarbeiter kündigen, weil der Markt ist leer. Du kriegst die Fachkräfte nicht, weder in der Anzahl noch in der Qualität, die du auch haben möchtest. Ne?
Also ich. Darf ich dich da mal, eben dazwischen grätschen? Aber jetzt ist es doch so, dass die Unternehmen, ich bin jetzt mal ganz böse, ja auch hingehen könnten und sagen, wir sind ganz froh, wenn die kündigen, denn der Wirtschaft geht's nicht so dolle. Und auch Technologieunternehmen, nicht alle, in der ganzen großen Bandbreite geht's richtig gut. Liege ich da ganz falsch mit? Werden Ingenieure händeringend, so wie man gerne sagt, gesucht? Oder ist das nicht über alle Branchen?
So, immer, dann lass uns das Problem mal sezieren. Weil da gibt es viele Antworten darauf, die jetzt nicht schwarz oder weiß sind, sondern irgendwo dazwischen auch changieren. So, das eine ist, das Unternehmen ist froh, wenn die Mitarbeiter kündigen. Hauptsache, die Personalkosten gehen runter. Hauptsache, der Headcount wird reduziert. Egal wer, egal welches Talent, egal welche Leistungsfähigkeit. Die gucken nur wirklich auf den Headcount, weg sind die Leute. So, das Problem ist nur, wer kündigt denn heute? Wer sucht sich in so kritischen wirtschaftlichen Situationen einen neuen Job und hat eine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Das sind die Top-Performer. Das sind die, die ich dringend brauche, wenn der Laden wieder brummen und bummen soll in 6, 12, 18 Monaten. Weil ja irgendwann zieht die Wirtschaft ja wieder an. Das kennen wir ja über die Jahrzehnte, wenn wir uns die Daten anschauen. Die fehlen mir dann. Das Zweite ist, das Unternehmen sagt, oh, wie toll, die Kündigungsquote ist zurückgegangen. Die bleiben alle bei mir, weil die Zeiten schwierig sind. Hand aufs Herz. Sie bleiben. Sie sind da, aber wie frustriert sind sie? Haben sie innerlich gekündigt? Weil das Thema mangelnde emotionale Bindung mündet oft in innere Kündigung. Du hast sie auf deiner Paywall, aber die Leistung stimmt einfach nicht. Plus, sie bleiben aus Angst und nicht aus Loyalität. Heißt, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, sind die weg. Heißt, du hast volle Auftragsbücher, aber die Leute rennen ja weg, weil du sie gegen die Wand gefahren hast, emotional. Das andere ist Personalabbau. Sehen wir ja jeden Tag, ne? Die Automobilbauer bauen Stellen ab und an der Stelle. Was vernachlässigen die Unternehmen denn dabei? Die vernachlässigen die Leute, die bleiben. Weil viele Personalbereiche machen den Stellenabbau, Sozialplan etc. Tick in the box, haben wir sozialverträglich gelöst und denken aber, alle anderen, die bleiben, machen Business as usual. Das läuft nicht, weil was ignorieren sie? Die haben erstmal gesehen, wie wird denn mit den gehenden Mitarbeitern umgegangen? War das ein Rosenkrieg oder war das ein faires Agreement auf Augenhöhe, dass man sich auch nach der Kündigung kümmert? Das andere ist, die Bleibenden müssen diesen, sag mal so, die enge Personaldecke kompensieren, weil die Arbeit ist ja nicht weniger geworden, ne? Und die sind emotional häufig total lost, weil Führung geht wieder zurück, Business as usual, die haben ihren Job behalten, die sollen ja froh sein. Die sind immerlich total getroffen, weil Teamkollegen gegangen sind und das macht was mit den Leuten. Und das nächste, nochmal zurück, die innere Kündigung. Die Gallup-Studie, die letzte, zeigt ja ganz, ganz dramatische Daten. Wir haben in Deutschland einen volkswirtschaftlichen Schaden von über 130 Milliarden erlitten, wegen geringer emotionaler Bindung. Nur 9% der Belegschaft in Deutschland sehen sich bei ihrem Arbeitgeber, fühlen sich da wohl, erleben eine Bindung. Die anderen haben entweder innerlich gekündigt, Höchststand, 13%, oder machen Dienst nach Vorschrift. Und das ist ja auch nochmal das Gefährliche im Unternehmen. Das eine ist, ich sage, okay, die Kündigenfluktuation ist teuer. Habe ich natürlich die dumme Situation, ich muss nachrekrutieren. Ein Riesenkostenfaktor sind die, die da sind, die auf meiner Paywall stehen, aber die nicht so ihre high Performance zeigen, weil sie sich nicht an mich gebunden fühlen. Und ich damit dann auch im Grunde als Unternehmer, knallhart gesagt, wirtschaftliche Verluste einfahren. Wie dem auch sei, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, in keine Ahnung wie vielen Monaten, habe ich einen Massenexodus, weil die Leute gehen dann. Ne? Die einen gegen die Wand gefahren, die anderen frustriert, die anderen sehen, es gibt wieder Jobs in anderen Unternehmen, die sind dann weg. Und dann hast du als Ingenieurstechnologieunternehmen ein Riesendilemma. Die einen sind weg und die nächsten kriegst du nicht, weil wir sagen immer ein bisschen spöttisch, wer nicht geboren wurde, den kannst du auch nicht einstellen. Ne?
Ja, du warst noch, oder kann ich mal eben dazwischen nochmal grätschen? Ihr hattet eben gesagt schon, dass diesen Vergleich gebracht mit der Technik, um die sich gekümmert wird, die Produkte und die Produktion und so weiter und so fort. Und der Mitarbeitende bleibt auf der Strecke. Was sind denn dann eigentlich die Kardinalfehler, die begangen werden? Ich meine, Wertschätzung wird seit Jahrzehnten, seitdem ich fast Redakteur bin oder war, fällt das Wort Wertschätzung. Und das weist natürlich darauf hin, dass da anscheinend doch eine Lücke oder ein Defizit besteht. Sonst würde dieses Wort nicht so oft fallen. Ist es das, was wesentlich ist für das Problem?
Ja, ist einer der Themen. Was man auch immer wieder hört, ist, Mitarbeiter kommen wegen dem Unternehmen und gehen wegen der Führungskraft. Da bin ich ehrlich, da sträuben sich mir immer die Nackenhaare. Warum? Ich muss immer schauen, warum ist eine Führungskraft geworden? Sprich, hat das Unternehmen diese Führungskraft befähigt, entsprechend Führungskraft zu sein? Der beste Mitarbeiter wird zur Führungskraft und dann soll er auch die beste Führungskraft sein. In anderen Zweigen werden Leute darauf vorbereitet, auf ihre Rolle. Aber als Führungskraft werde ich oft nicht darauf vorbereitet. Warum gehen Leute vielleicht in eine Fachlaufbahn rein, die gar keine wollen? Weil es der einzige Weg ist, sich entsprechend zu entwickeln im Unternehmen. Das heißt, sie haben keine Fachlaufbahn, also fehlende Fachlaufbahn, Stichwort. Dann, um sich weiterzuentwickeln, muss ich in eine Führungslaufbahn gehen und bin dann eine schlechte Führung. Also Wertschätzung ist ein Thema, Führung. Aber jetzt nicht alles an der Führungsfachkraft bitte festmachen, sondern an dem Umfeld. Wie befähige ich die Führungskraft? Gibt es ein Führungsleitbild etc. pp.? Wie wird sie vorbereitet? Kommunikation ist ein Riesenthema. Zielgruppengerechte Kommunikation. Oft wird so top-down kommuniziert und das geht an den Leuten vorbei. Die fühlen sich abgehangen, nicht mitgenommen. Was ich gerade gesagt habe, warum gehen Leute in Führung, ist Fachkarrieren. Es gibt kaum Fachkarrieren in Unternehmen. Und Leute wünschen sich nichts anderes, als entsprechend sich weiterzuentwickeln, wertschätzend behandelt zu werden. Das sind die Top-Punkte, gerade bei Ingenieuren und Technikern, und einen interessanten Job zu haben. Ja? Und wenn ich das schaffe, als Unternehmen den Leuten zu bieten, dann habe ich sie auch an mich gebunden. Dann sind sie auch emotional in meinem Unternehmen entsprechend da. Und das ist der Kardinalfehler, um auf deine Frage zurückzukommen, den viele Unternehmen machen, dass sie halt dieses Umfeld einfach nicht bieten. Ja? Sie haben keine Führungslaufbahn, es gibt keine ordentliche Kommunikation mit den Mitarbeitenden und eine fachliche Weiterbildung oder sinnvolle, super tolle Aufgaben gibt es auch zu wenig oder die Leute werden nicht drauf eingesetzt. Und das führt die Leute in diese innere Kündigung, die Daniela gerade geschildert hat.
Das kann ich nur bestätigen. Ich weiß nicht, ob ihr da von Studien gehört habt in letzter Zeit, die erschienen sind. Da geht es darum, dass viele Mitarbeitende es ablehnen, also viel mehr als früher, ja, in Führungspositionen zu gehen. Weil die Belastung ist zu groß, das Gehalt ist nicht entsprechend halt. Die werdet ihr wahrscheinlich kennen, ja. diese Studien. Was kann denn jetzt ein Unternehmen, nochmal vielleicht im Detail, wenn ich jetzt, ich bin Rebecca Müller, schwer vorstellbar, aber versuche euch mal da reinzudenken. Und ich möchte jetzt bleiben und wie kann ich die halten und die möchte vielleicht eine Führungsaufgabe übernehmen. Wie kann das gelingen?
Jetzt mal ganz konkret auf den Case von Rebecca Müller. Ich will mal so gucken, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen oder aber gibt es Möglichkeit, dass sie doch noch sagt, eigentlich fühle ich mich hier ganz wohl und das sind so die Dinge, die ich gerne hätte. So. Das Gespräch mit Rebecca suchen und wirklich mal raushören. Ne? Was wünscht sie sich? Ne? Was hält sie beim Arbeitgeber? Was treibt sie aber auch weg? Und die berühmte Wunderfrage, ne, was muss passieren, damit du hier deine berufliche Zukunft siehst? Und wenn Rebecca sagt, oh, ich möchte eine Führungsaufgabe haben, als Unternehmer wirklich mal hinzuhören, warum, was sind die Motivatoren? Ist es, ich will die Sichtbarkeit und ich will mehr Geld und das ist die einzige Möglichkeit? Oder ich will mehr Verantwortung, mich in andere Themen arbeiten? Ist dann vielleicht eine Fachlaufbahn für Rebecca auch attraktiv? Wichtig ist in all den Themen, ich sag's immer so, wir denken den Mitarbeiter ähnlich wie Kollegen, die im Vertrieb arbeiten mit einem Kunden. Ne? Du hast so einen Lebenszyklus eines Kunden, aber auch des Mitarbeiters. Ne? Es kommt zur, sag mal so, Bewerbungsprozess, Erstkontakten, Einarbeitung und dann wirklich, er bleibt. Und hast in all diesen Kontaktpunkten, wir sprechen davon Neuhochdeutsch von Touchpoints, Möglichkeiten, eine gute Zusammenarbeit zu fördern. Heißt also, wenn der Mitarbeiter eine tolle Kandidatenerfahrung in der Bewerbung hat, sprich schnelle Antworten auf seine Bewerbung, wertschätzende Interviews, zeitnahe Rückmeldung. Und wenn dann der Vertrag unterschrieben ist, dann darf das Unternehmen jetzt nicht, ich sag's mal so, sich hinlegen und die nächsten Monate bis zum ersten Arbeitstag nichts tun. Weil was passiert aktuell? Viele Arbeitsverträge werden nicht angetreten. Also 36% No-Show bei Arbeitsverträgen. Warum? Der Mitarbeiter, der Neue, hat noch keine emotionale Bindung aufgebaut. Heißt, als Unternehmen ist hier meine große Aufgabe Beziehungsaufbau. Ich kann ihn schon mal einladen zu Team-Meetings, zu Town-Hall-Meetings, eine Karte vom neuen Team schreiben, wir freuen uns auf dich, schon mal mit Arbeitskleidung ausstatten, um einfach schon mal zu zeigen, du bist hier willkommen. Und das Ganze in der Einarbeitung fortsetzen. Und wenn der Mitarbeiter dann bei mir ist, so in dem Performance-Niveau, ne, wo er gute Arbeit leistet, immer wieder zu gucken, was habe ich für Weiterbildungsmöglichkeiten? Michael erwähnte schon, wie läuft die Kommunikation? Ist das wirklich top-down oder habe ich wirklich einen Dialog damit? Und ist der zielgruppengerecht von der Sprache her auch? Die Entwicklungsmöglichkeiten, was habe ich für Beförderungsstrategien, für Entgeltstrategien? Ehrlicherweise auch, was habe ich für Benefits in meinem Katalog, ne? Um zu sagen, was sind das so für kleine Goodies, die du bei mir bekommst, aber bei jemand anderem nicht, ne? Also da sind viele, viele Punkte, um Mitarbeiterbindung strategisch gut aufzubauen, immer wieder gucken auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Und ehrlicherweise sind das oft ähnliche Konzepte, die aber mit anderer Ausprägung erfolgen. Weil viele Unternehmen haben ja auf der einen Seite die Verwaltung und auf der anderen Seite die Produktion. Und wenn ich mich jetzt zurücklege und sage, Mensch, die Verwaltung kann Homeoffice machen, das geht für die Produktion nicht, Haken hinter. Aber dann kann ich ja schauen, was kann ich denn anstelle dessen für die Produktion vielleicht an alternativen Arbeitszeitflexibilisierungen oder sowas hinbekommen, die deren Bedürfnisse treffen. Na, also, dass das Konstrukt drüber das gleiche Label hat, aber die Ausarbeitung dann sehr zielgruppenspezifisch ist, um die Bedürfnisse meiner Belegschaft halt auch zu treffen, damit die dann auch sagen, boah, ich fühle mich hier gesehen, ich fühle mich wertgeschätzt als Mensch, ich bin nicht nur eine Nummer und hier sehe ich meine Zukunft im Unternehmen.
Und ich fühle mich vor allen Dingen nicht allein. Haltet ihr Mentoren für sehr sinnvoll und Mentorinnen?
In welchem Kontext?
Ja, zum Beispiel in dem Kontext gerade mit Führung. Also wenn ich jetzt in ein nächstes, wenn ich jetzt aufsteige und mir wird gesagt, ja, du übernimmst jetzt das und das und dann Punkt und mein Vorgesetzter geht und ich stehe alleine da. Ja, ihr lasst ja, aber
so was soll es geben. Das berühmte kalte Wasser.
Das kann. Ja, genau.
Mentorenprogramm, also ich habe ja gerade das Wort Führungsleitbild gesagt. Das heißt, wenn es in Unternehmen, ich muss mich an irgendwas orientieren. Ja, an was orientiere ich mich? Und orientiere ich mich an den, der gerade gegangen wurde, in Anführungszeichen, weil es eine toxische Führungskraft ist, dann schlägt sich das, dann nehme ich mir vielleicht die falschen Rollenvorbilder. Also Thema Mentoren, um auf die Frage zurückzukommen, ist unheimlich wichtig, irgendjemanden zu haben, an dem ich mich orientieren kann. Führungsleitbild ist das eine, aber im täglichen Handeln und Doing zu sehen, aha, das möchte das Unternehmen von einer Führungskraft haben. Das ist meine Rolle. Nach Möglichkeit schon im Vorfeld muss das klar sein, bevor ich mich auf diese Führungskraft dann auf diese neue Rolle bewerbe, damit ich weiß, in Anführungszeichen, was auf mich zukommt. Also Mentorenprogramm halten wir für immens wichtig. Rollenvorbilder ist so das Stichwort, was wir immer ganz gerne nennen bei unseren Kunden, dass man letztendlich jemand hat, an dem man sich orientieren kann. Und in kritischen Situationen, man kann noch so theoretisch darauf vorbereitet werden, das wissen wir alle, aber beim ersten kritischen Mitarbeitergespräch ist schon ganz gut, wenn ich vorher einen Sparringspartner habe, einen Mentor, der mich darauf vorbereitet. Und hinterher, wo ich ihn, wenn es vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder gut gelaufen ist, das auch als Sparringspartner und mir da Feedback einholen kann, um mich entsprechend zu verbessern. Also Mentorenprogramme, ja. Und Daniela zeigt gerade auf.
Daniela kann gar nicht.
Genau, weil ich glaube, da bringe ich jetzt einfach mal die Sicht wirklich rein als langjährige Führungskräfteentwicklerin in verschiedenen großen Unternehmen.
Du hast in Technologie orientiert.
Absolut. Also ich bin wirklich, ich nenne es mal so Heavy Metal, da wo es laut und dreckig ist. Automotive und Stahl, das waren so jahrzehntelang mein Homebase, was ich unglaublich spannend einfach auch finde. Aber ergänzend zum Thema, was Michael sagt mit dem Mentoring, finde ich wichtig, finde ich richtig, ist ein Instrument von vielen, Wolfgang. Auf einer Klaviatur, wie ich Führungskräfte vorbereite und wie ich gute Führung im Unternehmen etabliere. Das eine ist, Michael erwähnte, ist Führungsleitbild. Das Narrativ drüber. Wie wollen wir führen? Der nächste Punkt ist aber, dieses Narrativ runter zu kaskadieren auf die verschiedenen Hierarchieebenen. Weil ich ja natürlich, je nachdem, wie weit ich in der Nahrungskette des Unternehmens bin, ganz andere Möglichkeiten habe, einige Kompetenzen zu zeigen. Ne, der Geschäftsführer kann andere Strategie zeigen als jemand, der als Vorarbeiter oder Schichtführer in der Produktion ist. Ne, da immer zu gucken, was heißt das in der Ausprägung auf dem Job-Level. Der ganz, ganz wichtige Punkt ist aber, dass dieses Thema Führung in allen Personalprozessen verankert ist. Das heißt auch schon zu schauen, nach diesen Kompetenzen, die wir brauchen, machen wir da auch die Auswahl der Führungskräfte, entwickeln wir sie anhand dieser Kompetenzen und geben wir auch wirklich konkretes Feedback zu diesen Kompetenzen, wenn wir Mitarbeitergespräche haben, dass das wirklich mit auf dem Tableau kommt. Und ein ganz wichtiger Punkt, und der fehlt mir in vielen Unternehmen, ist, das Thema Führung ist in seltensten Fällen in der Rollenbeschreibung fest verankert. Dafür wird viel Geld gezahlt, aber wenn ich mir die Rollenbeschreibung anschaue, sind die rein technologisch. Auf Prozesse, auf Budget, da steht vielleicht Personalverantwortung. Aber der Link zu, wie führen wir denn bei uns? Wie wird das denn ausgebildet? Der fehlt an der Stelle. Und wenn das drin ist, habe ich eine wachsende Organisation, Kompetenzsteigerung und dann habe ich die Rollenvorbilder, an denen ich mich wirklich orientieren kann, die mich dann auch mit an die Hand nehmen, mit denen ich auch mal durchspielen kann und wie einen Coaching- und Sparringspartner intern auch habe, um zu sagen, du, ich habe ein schwieriges Mitarbeitergespräch, hilf mir mal, mich vorzubereiten oder in der Nachbereitung die Gedanken klar zu machen. Und deshalb ist Mentoring ein wichtiger Baustein von vielen, die wirklich ein Führungsmosaik im Grunde zusammenbringen, um ein Unternehmen gut zu führen und, ich sag's mal so, gute Zusammenarbeit von Team und Führungskräften zu ermöglichen.
Von was und wem reden wir jetzt eigentlich? Reden wir auch von Konzernen oder reden wir in erster Linie von den kleinen und mittelständischen Unternehmen? Ich kann mir vorstellen, in Konzernen wird dafür gesorgt. Das ist vielleicht ein Klischee, ich weiß es nicht, oder es ist mir auch im Laufe der Jahre immer wieder begegnet, dass die eigentlich ganz gut aufgestellt sind, was so Mitarbeiterführung und diese ganzen Hierarchien angeht. Ihr lacht.
Ja.
Beziehungsweise Daniela lacht. Bin ich drauf reingefallen, jetzt auf irgendein
Klischee? Nein, ist eine berechtigte Frage. Konzerne, die haben alles, ja, die haben eine super tolle fancy HR-Abteilung, die haben Prozesse, die haben auch Daten, zu Kündigungen und alles, was dazugehört. Der Nachteil ist, die haben zu viele Prozesse. Sie sind zu bürokratisch, Entscheidungen dauern ewig und es soll den ein oder anderen Konzern geben, wo Seilschaften gibt, wo es nicht immer nur nach Kompetenzen gibt. Also das ist so ein Riesennachteil dann auf der anderen Seite. Bürokratie, dann dauert es halt x Monate, bis jemand eingestellt ist oder bis jemand die Freigabe hat, jo, oder das Feedback, wir sehen dich auch in dieser Rolle. die sind sehr budgetgetrieben, ja. Auch wenn es sinnvoll ist, nee, haben wir im Oktober letzten Jahres haben wir das aber nicht im Budget gehabt, kannst du nicht machen. Also das sind so Nachteile, die wir in Konzernen sehen. Bei kleineren Unternehmen, da ist natürlich klar, der Geschäftsführer kennt nach Möglichkeit alle Leute, die sind flexibel, schnelle Entscheidungen. Der Nachteil da, die haben dann auch weniger HR-Kompetenzen. In der Regel begrenzt sich das dann auf Payroll, ja, also Gehalt machen. Die haben keine Daten und da geht es oft nach Bauchgefühl. Und ich habe gerade bei Konzernen von Management, von Seilschaften gesprochen, Entschuldigung, und hier geht es nach Bauchgefühl und Nasenfaktor, also auch nicht ganz so gut. Und so der Mittelstand, der dazwischen ist, das ist so, sage ich immer, das Schlimmste aus beiden Welten. Der ist zu groß für persönlichen Kontakt, zu klein für ein richtig professionelles HR. Und oft sind hier auch die Fluktuationen am höchsten, weil letztendlich viele Dinge da nicht so etabliert sind, wie sie sein sollten.
In den kleinen Unternehmen wird ja auch oft auch eine auch Klischee oder ein Vorurteil sehr auf die Kosten geguckt. Dabei habt ihr gesagt oder sagt ihr auf die Gefallen, dass ihr es vielleicht schon mal eben gesagt habt, dass Veränderungen nicht teuer sein müssen und sprecht von Quick Wins. Was versteht ihr darunter?
Also zum einen, Wolfgang, was wir immer wirklich ja machen, ist, wir kleben ja im ersten Moment das Preistag dran. Was kostet die Kündigung von Rebecca Müller? So. Unsere so Kündigung in den Mandaten bei uns, das geht bis zu 230.000 Euro hoch für so einen Steuerexperten. Und bei so einem Ingenieur, da haben wir welche auch im Galabau gehabt, da liegen wir auch so um die 130.000. Das sind wirklich große Summen, die weggehen. Und deshalb ist für uns immer wichtig, dass man dann sagt, wenn du einen Teil davon investierst in die Mitarbeiterbindung, hast du einen Riesengewinn fürs Unternehmen. Und Quick Wins bringen wir aus zweierlei Dingen auf. Wenn wir Entwicklungs- oder sagen wir mal so Bindungsmaßnahmen aufbauen, ist das ein Blumenstrauß aus kurzfristigen Quick Wins und den langfristigen Dingen, die den echten Hebel umbringen. Warum machen wir beides? Die Dinge mit dem langfristigen Hebel, die wirklichen Gamechanger, die machst du nicht von heute auf morgen. Die dauern. Da geht's an Prozesse, dann geht's an Arbeitsorganisation, da geht's an richtig große Themen dran, wo du viele Stakeholder brauchst. Die hast nicht in zwei Wochen umgesetzt. Bei den Quick Wins ist es so, die sind oft sehr günstig, sehr schnell umsetzbar und sofort sichtbar. Bestes Beispiel, Kundenmandat von uns. Mitarbeiter hatten sich oder gewünscht, wir haben keine fachliche Weiterbildung. Wir fallen durchs Raster. Das Unternehmen hat Weiterbildung, aber da geht es um Managementtechniken und wie auch immer und Einkauf und Verhandlung. Aber wir als operative Mitarbeiter, wir bräuchten da einfach mal was. Und das Unternehmen hat im 0, nichts wirklich Schulungen organisiert, zum Teil mit Herstellern von Maschinen, von Werkzeugen, wie auch immer, direkt vor Ort. Die Mitarbeiter waren nur ganz kurz von ihrem Arbeitsplatz weg. Vor Ort geschult, keine Fahrtkosten, aber eine sofortige Kompetenzentwicklung. Weil für viele war es ein Aha-Effekt, weil sie gesagt haben, boah, ich kann viel schneller arbeiten jetzt. Ich kann viel sicherer arbeiten, reduziere also auch die Wahrscheinlichkeit von Arbeitsunfällen. Und für uns der ganz große Punkt ist, die Mitarbeiter sehen sofort, die tun was. Wir sind gehört worden, es gibt eine Veränderung und wir können Einfluss nehmen auf unsere Arbeitsplatzgestaltung. Das ist auch so ein bisschen, nenne ich es liebevoll, wie so eine Art Wartezeitverkürzer, bis die großen Maßnahmen greifen. Denn was machen viele Unternehmen oft? Die machen große Mitarbeiterumfragen, ne? 200 Fragen. Es gibt die Auswertung, ja, aber Ergebnisse, Umsetzung wird oft nicht so angegangen oder nicht sichtbar gemacht und transparent. Deshalb ist es uns immer wichtig, schnelle, kleine Maßnahmen zu machen, die wirklich auch die Motivation der Belegschaft boostern, einfach weil sie sich wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen.
Ich schlüpfe jetzt nochmal eben in die Rolle von Rebecca. Ich weiß auch nicht, wie die Geschichte genau weitergegangen ist. Wir alle wissen das nicht. Angenommen, die Rebecca hat jetzt gesagt, Chef, eigentlich fühle ich mich ja doch ganz wohl hier. Ich würde eigentlich doch ganz gerne bleiben. Aber es muss sich was verändern. Welche Möglichkeiten habe ich als kleine Ingenieurin, da Einfluss zu nehmen? Und an wen wende ich mich da, wenn ich mit meinen unmittelbaren Vorgesetzten nicht das Gefühl habe, ich kann mit ihm reden? Welche Wege, Möglichkeiten böten sich dann für mich?
Springe ich mal rein. das Erste ist wirklich, also so wie Rebecca es gemacht hat, auf eine Sachebene runterziehen. Ja, das heißt, nicht emotional werden, ich fühle mich hier nicht gesehen und du schätzt mich nicht wert. Es ist immer eine schwierige Situation, wenn ich als Mitarbeiter dann meinem Chef sagen muss, was mir an ihm oder am System nicht gefällt. Wenn man das versachtlicht und sagt, so ist das, vielleicht Studien heranziehen und oder sagen, guck mal, in dem Team XY, da haben drei Leute gekündigt, wollen wir da nicht mal reinschauen, um was zu machen? Also konstruktiv an die Sache zu gehen, Diplomatie der kleinen Schritte, das wäre so mein Vorschlag, wie Rebecca mit ihrem sprechen kann. Also wirklich auf eine Sachebene runtergehen und nicht anklagend oder Ich-Botschaften senden, so die klassische Rhetorik, zu sagen, hey, lass uns das Problem benennen und wie können wir das Problem dann entsprechend angehen. Das ist so der einzige Weg, den man da sehen kann. Und wenn es denn ein toxischer Chef ist, aber wenn Rebecca so mit dieser Frage zu ihrem Chef geht, dann ist es ja keiner, weil sie will ja da bleiben, einfach immer auf eine Sachebene gehen. Sich Verbündete suchen, vielleicht über die Mitbestimmung dann auch gehen. Das hilft sehr oft, dass man sagt, ich traue mich nicht, weil da muss man ja schon ein gewisses Standing haben und ein gewisses Rückgrat, weil man ja auch Gegenwind erwarten kann. Also da kann man sich Verbündete suchen, zum Beispiel Mitbestimmung ist immer wieder eine gute Anlaufstelle, um zu sagen, hey, hier läuft irgendwas nicht schief, hier läuft irgendwas schief, das und das sind die Punkte, geht ihr doch mal dahin und redet mit denen.
Okay. Ja, dann danke ich euch beiden und ich hoffe, Rebecca findet den Weg ihres Glücks, ihres Karriereglücks und ihr beide auch. Und ich danke euch und ich sag mal, bis dahin. Ciao.
Danke, Wolfgang.
Danke, Wolfgang. Wiederschauen.